Das alte Frachtluftschiff wälzte sich über die Berge und ankerte in dem Flughafen am Nierenberg. Hier stiegen drei Passagiere aus. Als der letzte von ihnen den Fuß auf den Erdboden setzte, kam ihm der Erdboden buckelnd entgegen. Erdbeben, bemerkte er lakonisch. Er war ein Einheimischer, der nach Hause kam. Verdammt, seht euch diesen Staub an. Eines Tages kommen wir her und es gibt gar keinen Berg mehr. Zwei der Passagiere wollten warten, bis die Lastwagen beladen waren und sich von ihnen mitnehmen lassen. Scheweck zog es vor, zu Fuß zu gehen, da der Einheimische ihm gesagt hatte, nach Shaka seien es nur ungefähr 6 Kilometer bergab. Die Straße wand sich in langgestreckten Kurven mit einer kurzen Steigung am Ende jeder einzelnen. Die linke Hand ansteigenden und rechte Hand abfallenden Berghänge waren dicht mit Buschholum bewachsen. Gerade Reihen hoher Holumbäume, gleichmäßig angeordnet, als wären sie von Menschenhand gepflanzt, folgten den Grundwasseradern an den Bergflanken entlang. Vom Gipfel einer Anhöhe aus sah Scheweck das klare Gold des Sonnenuntergangs über den dunklen, vielgezackten Bergen. Hier gab es außer der Straße selbst, die in den dunklen Schatten verschwand, kein Zeichen für die Anwesenheit von Menschen. Als er sich auf den Weg machte, begann die Luft ein wenig zu zittern, und er hatte das Gefühl, dass irgendetwas anders, fremdartig war. Kein Erdstoß, kein Erdbeben, nur eine Art Verschiebung. Das Bewusstsein, dass etwas nicht stimmte. Er vollendete den Schritt, den er begonnen hatte, und trat wieder auf festen Boden. Er ging weiter, die Straße blieb ruhig. Er war nicht in Gefahr gewesen, aber er hatte sich in keiner Gefahr dem Tod so nahe gefühlt wie jetzt. Der Tod war in ihm, unter ihm. Der Erdboden selbst war unsicher, unzuverlässig. Das Dauerhafte, Verlässliche ist ein Versprechen, das der menschliche Geist gibt. Scheweck spürte die kalte, saubere Luft in seinem Mund und in den Lungen. Er lauschte. Ganz fern, irgendwo unten, in den Schatten rauschte ein Bergbach dahin. In tiefer Dämmerung traf er in Chakar ein. Der Himmel stand dunkelviolett über den schwarzen Bergkämmen. Straßenlaternen schienen hell und einsam. In dem künstlichen Licht hoben sich die Fassaden der Häuser wie Bühnendekorationen von dem Dunkel der Wildnis dahinter ab. Es gab viele leere Bauplätze, viele einzelstehende Häuser. Es war eine alte Stadt, eine Grenzstadt, isoliert, weit auseinandergezogen. Eine vorbeigehende Frau wies Scheweck den Weg zum Wohnheim 8. Da entlang, Bruder, am Krankenhaus vorbei, ganz am Ende der Straße. Die Straße verlief im Schatten der Bergflanke und endete vor der Tür eines niedrigen Gebäudes. Als er eintrat, stand er im Foyer eines ländlichen Wohnheims, das ihn in seine Kindheit zurückversetzte, an Orte wie Freiheit, wie das Drumgebirge, wie weites Land, wo er mit seinem Vater gelebt hatte. Das schwache Licht, die geflickten Bodenmatten, ein Prospekt mit der Beschreibung der örtlichen Ausbildungsgruppe für Maschinisten, die Ankündigung einer Syndikatsversammlung und ein Plakat für eine Theateraufführung, die schon 3 Dekaden zurücklag, allesamt ans schwarze Brett geheftet. Ein gerahmtes, dilettantisch gemaltes Porträt von Odo im Gefängnis über dem Sofa des Gemeinschaftsraums. Ein selbstgebautes Harmonium, eine Liste der Bewohner und die Aufstellung der Heißwasserzeiten in den städtischen Bädern neben der Tür. Sherut Takwa Nummer 3. Er klopfte und starrte auf die Spiegelung der Flurlampe auf der dunklen Fläche der Tür, die etwas schief in ihrem Rahmen hing. Herein, sagte eine Frauenstimme. Er öffnete die Tür. Hinter ihr blendete ihn das helle Licht der Zimmerlampe, und er konnte sekundenlang nicht genau erkennen, ob es tatsächlich Takwa war. Sie stand ihm zugewandt, streckte die Hand aus, als wollte sie ihn zurückstoßen oder festhalten, eine unsichere, nicht vollendete Geste. Er nahm ihre Hand, und dann hielten sie einander im Arm, hielten sich fest auf diesem unsicheren Erdboden. »Komm rein«, sagte Takwa, »oh komm schon, komm rein.« Scheweck öffnete die Augen. Weiter hinten im Zimmer, das ihm immer noch sehr hell vorkam, entdeckte er das ernste, ihn aufmerksam musternde Gesicht eines kleinen Kindes. Sadik, das ist Shevek. Das Kind ging zu Takwa hinüber, umklammerte ihr Bein und brach in Tränen aus. Aber du musst doch nicht weinen, Kleines. Warum weinst du? Warum weinst du? Flüsterte das Kind. Weil ich so glücklich bin. Nur weil ich so glücklich bin. Komm, setz dich auf meinen Schoß. Aber Shevek, Shevek, dein Brief ist erst gestern gekommen. Ich wollte zum Telefon rübergehen, sobald ich Sadik zum Schlafen nach Hause gebracht hatte. Du hast geschrieben, dass du heute Abend anrufen würdest, nicht, dass du selbst kommen würdest. Aber wein noch nicht, Sadiki. Schau mal, ich weine ja auch nicht mehr. Aber der Mann hat auch geweint. Natürlich habe ich geweint. Sadik musterte ihn misstrauisch, aber neugierig. Sie war 4 Jahre. Sie hatte ein rundes Köpfchen, ein rundes Gesicht. Sie war überhaupt rund, dunkel, flaumig, weich. Außer den beiden Betten gab es in diesem Zimmer keine Möbel. Takwa hatte sich mit Sadik auf dem Schoß auf das eine gesetzt. Shevek ließ sich jetzt auf das andere nieder und streckte behaglich die Beine aus. Mit den Handrücken wischte er sich die Augen und zeigte dann Sadik seine Hände. »Siehst du«, sagte er, »sie sind nass und meine Nase läuft. Trägst du vielleicht ein Taschentuch bei dir?« »Ja, du nicht?« »Früher mal, aber es ist in einem Waschhaus verloren gegangen.« »Du kannst das Taschentuch teilen, das ich benutze«, erklärte Sadik nach kurzer Pause. »Er weiß aber nicht, wo es ist«, sagte Takwa. Sadik rutschte vom Schoß ihrer Mutter und holte aus der Schrankschublade ein Taschentuch. Sie gab es Takwa, die es an Shevek weiterreichte. »Es ist sauber«, beruhigte ihn Takwa mit einem breiten Lächeln. Sadik sah aufmerksam zu, wie Shevek sich die Nase putzte. »War hier vorhin ein Erdbeben?«, fragte er. »Hier bebt die Erde ununterbrochen. Nach einiger Zeit nimmst du es gar nicht mehr wahr«, antwortete Takwa. Aber Sadik, glücklich, dass sie eine Information weitergeben konnte, sagte mit ihrer hohen, etwas rauen Stimme, »Ja, vorhin gab es ein ganz großes, vor dem Abendessen. Wenn es ein Erdbeben gibt, dann machen die Fenster alle klirr-klirr und der Fußboden wackelt, und man muss sich unter die Tür stellen oder nach draußen gehen.« Shevek sah Takwa an, Takwa erwiderte seinen Blick. Sie war um mehr als nur 4 Jahre gealtert. Ihre Zähne waren nie besonders gut gewesen, aber jetzt hatte sie sogar 2 verloren, die Zähne direkt hinter den oberen Eckzähnen, so dass man die Lücken sah, wenn sie lächelte. Ihre Haut war nicht mehr so fein und glatt wie in der Jugend, und ihr Haar, das sie sauber zurückgesteckt hatte, wirkte stumpf. Shevek erkannte deutlich, dass Takwa ihre jugendliche Anmut verloren hatte und eine unscheinbare, müde Frau in mittleren Jahren geworden war. Er sah es deutlicher, als jeder andere es gesehen hätte. Er sah alles an Takwa so, wie es kein anderer gesehen hätte, vom Standpunkt langer Jahre der Vertrautheit und langer Jahre der Sehnsucht aus. Er sah sie so, wie sie war. Ihre Blicke begegneten sich. Wie ist es denn hier so gegangen?« fragte er, plötzlich rot werdend und nach Worten suchend. Sie spürte die fast greifbare Woge, den Ansturm seines Begehrens und errötete ebenfalls ein wenig und lächelte. Mit ihrer rauchigen Stimme antwortete sie, »Ach, immer noch so wie damals, als wir telefoniert haben.« »Das war vor 6 Dekaden. Die Dinge ändern sich hier nur selten.« »Es ist sehr schön hier, die Berge.« In Takwas Augen sah er das Dunkel der Bergtäler. Sein sexuelles Begehren stieg plötzlich so stark in ihm auf, dass es ihn einen Augenblick lang schwindelte. Dann überwand er die Krise vorläufig und versuchte, seine Erektion niederzukämpfen. »Möchtest du hierbleiben?« fragte er Takwa. »Das ist mir gleich«, antwortete sie mit ihrer seltsamen, vertrauten, dunklen Stimme. »Deine Nase läuft immer noch«, stellte Sadik aufmerksam, aber ohne Tadel fest. »Sei froh, dass das alles ist«, entgegnete Shevek. Takwa mahnte. »Sch, Sadik, nicht egoisieren.« Beide Erwachsenen lachten laut. Sadik ließ Shevek nicht aus den Augen. »Die Stadt gefällt mir, Chef. Die Leute sind nett, alle sehr interessant. Aber die Arbeit ist langweilig. Nur ein Labor im Krankenhaus. Und da Techniker jetzt nicht mehr knapp sind, könnte ich ja bald weg, ohne eine Lücke zu hinterlassen. Ich würde gern nach Abenai zurückgehen, falls du das vorhattest. Hast du einen neuen Auftrag?
Habe keinen beantragt und mich nicht danach erkundigt. Ich bin seit einer Dekade auf der Straße.
Was hast du denn auf der Straße gemacht?
Ich bin darauf gereist, Zadik.
Er kommt vom anderen Ende der Welt, aus dem Süden.
Er ist von der Wüste bis hierher gereist, erklärte Takwa.
Das Kind lächelte, setzte sich auf ihren Schoß zurecht und gähnte.
Hast du schon gegessen, Chef? Bist du nicht müde? Ich muss die Kleine jetzt zu Bett bringen. Ich wollte gerade aufbrechen, als du klopftest.
Schläft sie schon im Wohnheim?
Seit Anfang dieses Quartals.
Ich war schon 4, erklärte Sadik stolz.
Es heißt, ich bin schon 4, verbesserte Takwa, die ihrer Tochter behutsam zu Boden setzte, um ihren Mantel aus dem Schrank zu holen.
Sadik stand so, dass Shevek ihr Profil sehen konnte.
Sie war sich seiner Anwesenheit sehr bewusst und richtete ihre Bemerkung fast ausschließlich an ihn.
Aber ich war 4 und jetzt bin ich über 4.
Aha, eine Temporalistin, wie der Vater.
Ich kann doch nicht 4 sein und gleichzeitig über 4, oder?
Fragte das Kind, Zustimmung spürend, diesmal direkt an Shevek gewandt.
Oh doch, ganz leicht sogar. Und du kannst auch gleichzeitig 4 und beinahe 5 sein.
Nun, da er auf dem niedrigen Bett saß, befand sich sein Kopf auf gleicher Höhe mit dem des Kindes, so dass Sadik nicht zu ihm aufblicken musste.
Aber ich hatte vergessen, dass du schon fast 5 bist.
Als ich dich das letzte Mal sah, warst du kaum mehr als ein Nichts.
Wirklich?
Ihr Tonfall war eindeutig kokett.
Oh ja, damals warst du ungefähr so groß.
Er hielt seine Hände nicht sehr weit auseinander.
Konnte ich da schon reden?
Du konntest wahr sagen und noch ein paar andere Dinge.
Habe ich auch alle anderen Leute im Wohnheim wach gemacht, wie Chabens Baby?
Fragte sie mit breitem, schalkhaftem Lächeln.
Selbstverständlich. Und wann habe ich gelernt, richtig zu sprechen?
Als du ungefähr ein halbes Jahr alt warst, sagte Takwa.
Und seitdem hast du nicht wieder aufgehört. Wo ist die Mütze, Sadiki?
In der Schule. Ich hasse die Mütze, die ich trage, erklärte sie Shevek.
Durch die windigen Straßen brachten sie das Kind zum Wohnheim des Lernzentrums und begleiteten es bis in die Halle.
Auch dies war ein kleiner, schäbiger Raum, aber belebt durch die Malereien der Kinder, mehrere schöne Maschinenmodelle aus Messing und ein Durcheinander von Spielzeughäusern und bunt bemalten Holzpuppen.
Sadik gab ihrer Mutter einen Gute-Nacht-Kuss, dann drehte sich zu Shevek um und hob die Arme. Er kniete sich neben sie und sie gab ihm einen nüchternen, festen Kuss und sagte zu ihm Gute Nacht.
Dann ging sie gähnend mit der Nachtwache davon. Sie hörten noch ihre Stimme und das mahnende Psst der älteren Frau.
Sie ist schön, Takwa. Schön, intelligent und kräftig.
Und verwöhnt, fürchte ich.
Nein, nein, du hast das großartig gemacht. In so schlechten Zeiten.
Ach, so schlecht war es hier gar nicht. Nicht so schlimm wie unten im Süden.
Sie hatten das Wohnheim verlassen und sie blickte zu ihm auf. Hier bekamen die Kinder wenigstens zu essen. Nicht besonders gut, aber genug.
Die Kommunen können hier ihre Lebensmittel selbst anbauen. Wenn es gar nichts gibt, haben wir immer noch den Buschholum.
Außerdem können wir wilde Holumsamen sammeln und zu Mehl zerstampfen.
Hier ist niemand verhungert, aber ich habe Sadik wirklich verwöhnt. Ich habe sie gestillt, bis sie 3 Jahre alt war, sicher. Warum auch nicht, wenn es sonst nichts gab, mit dem ich sie hätte entwöhnen können.
Aber die Leute in der Forschungsstation von Rolny missbilligten das. Sie wollten, dass ich sie den ganzen Tag über ins Kinderwohnheim gab. Sie sagten, ich benehme mich proprietarisch mit dem Kind und widme mich in dieser Krise nicht mit voller Kraft dem Allgemeinwohl.
Es stimmt, sie hatten recht.
Aber sie waren so selbstgerecht. Keiner von ihnen begriff, was es heißt, einsam zu sein. Sie waren allesamt Gruppenmenschen, keine Einzelgänger. Vor allem die Frauen hackten auf mir herum, weil ich noch stillte. Echte Körperprofitlerinnen.
Ich hielt es dort nur deshalb aus, weil das Essen gut war. Ich musste die Algen probieren, um zu prüfen, ob sie essbar waren, und so bekam ich manchmal eine ganze Menge mehr als die Standortration, auch wenn das Zeug wie Kleister schmeckte. Bis sie jemanden gefunden hatten, der besser zu ihnen passte. Dann ging ich für ungefähr 10 Dekaden nach Neuer Anfang. Das war im Winter vor 2 Jahren. als die Post so lange nicht durchkam, weil die Situation dort, wo du warst, so schlimm wurde. In Neuer Anfang sah ich diese Stelle hier ausgeschrieben und kam hierher. Sadik hat bis zum letzten Herbst mit mir zusammen gewohnt. Sie fehlt mir sehr. Das Zimmer ist so still. Teilst du es nicht? Doch, mit Sherut. Sie ist sehr nett, aber sie macht Nachtschicht im Krankenhaus. Es wurde Zeit, dass Sadik ging. Es tut ihr gut, mit anderen Kindern zusammenzuleben. Sie wurde scheu. Sie war sehr tapfer, als sie fort musste, sehr stoisch. Kleine Kinder sind immer stoisch. Sie weinen, wenn sie sich gestoßen haben. Die großen Dinge aber nehmen sie, wie sie kommen. Sie jammern nicht, so wie viele Erwachsene. Sie gingen Seite an Seite. Die herbstlichen Sterne waren herausgekommen, unzählig und strahlend, durch den Staub, den das Erdbeben und der Wind aufgewirbelt hatten, funkelnd, ja beinahe blinzelnd, so dass der ganze Himmel zu zittern schien, als würden Diamantsplitter geschüttelt oder wie glitzerndes Sonnenlicht auf schwarzem Wasser. Unter diesem lebhaften Glanz lagen die Berge dunkel und massiv, die Hausdächer scharf gezeichnet, das Licht der Straßenlaternen mild. »Vor 4 Jahren«, sagte Scheweck, »vor 4 Jahren kam ich aus diesem Ort im oberen Südland, wie hieß er noch gleich, Rote Quelle, nach Abenai zurück. Es war genauso eine Nacht wie diese, windig mit vielen Sternen. Und ich lief den ganzen Weg von der Tieflandstraße zum Wohnheim. Aber du warst nicht da, du warst fort. 4 Jahre. Als ich Abenai verlassen hatte, wusste ich sofort, dass es dumm von mir gewesen war. Ich hätte nicht gehen sollen, Hungersnot oder nicht. Ich hätte die Versetzung nicht akzeptieren sollen. Das hätte auch nicht viel genützt. Sabul erwartete mich schon mit der Nachricht, dass ich am Institut nichts mehr zu suchen hätte. Wenn ich zu Hause gewesen wäre, wärst du nicht in die Staubwüste gegangen. Das mag sein, aber wir wären vielleicht doch nicht zusammen eingesetzt worden. Eine Zeit lang schien es so, als würde alles auseinanderbrechen, nicht wahr? Diese Städte in Südwest, es gab dort überhaupt keine Kinder mehr. Es gibt noch immer keine. Sie hatten sie in den Norden geschickt, in die Gebiete, wo es noch etwas zu essen gab oder wo sie hofften, dass es etwas gab. Und sie selbst blieben im Süden, um die Bergwerke und die Fabriken in Gang zu halten. Ein Wunder, dass wir das durchgestanden haben, wir alle, nicht wahr? Aber verdammt nochmal, ich möchte jetzt wieder für eine Weile meine eigene Arbeit tun. Sie nahm seinen Arm, er erstarrte, als habe ihm diese Berührung einen elektrischen Schock versetzt. Lächelnd schüttelte sie ihn ein wenig. »Ich glaube, du hast noch nichts gegessen, was?« »Nein, ach, Takwa, ich hab mich so nach dir gesehnt.« Sie umarmten sich innig, hielten einander ganz fest, dort auf der dunklen Straße unter der Laterne, unter den Sternen, und ebenso plötzlich ließen sie sich wieder los. Scheweck sank erschöpft gegen die nächste Hauswand. »Ich glaube, ich muss doch etwas essen«, sagte er, und Takwa meinte, »allerdings, sonst kippst du noch der Länge nach um, komm.« Sie gingen einen Block weiter zum Refektorium, dem größten Gebäude von ganz Chakar. Die übliche Zeit zum Abendessen war vorbei, aber jetzt aßen die Köchinnen und Köche und versorgten den Weitgereisten mit einer Schale Eintopf und so viel Brot, wie er nur wollte. Sie aßen alle an dem Tisch, der Küche am nächsten stand. Die übrigen Tische waren bereits gesäubert und für den nächsten Morgen gedeckt. Der große Raum erinnerte an eine Höhle. Die Decke lag in tiefem Schatten, das andere Ende war dunkel. Nur da und dort reflektierte eine Schale oder eine Tasse einen Lichtstrahl, so dass sie aufblitzte. Das Küchenpersonal war still nach der Arbeit des Tages. Sie aßen schnell, ohne viel zu reden, ohne Takwa und dem Fremden viel Aufmerksamkeit zu schenken. Nacheinander standen sie auf und trugen ihr Geschirr zum Spüldienst in die Küche hinaus. Eine alte Frau sagte beim Aufstehen, »Lasst euch nur Zeit, Amari. Wir müssen noch mindestens 1 Stunde Geschirr spülen.« Ihr Gesicht war grimmig und verdrossen, alles andere als mütterlich wohlwollend, aber sie sprach voll Mitgefühl, mit der Barmherzigkeit der Gleichgestellten. Sie konnte nichts für die beiden tun, konnte nur sagen, »Lasst euch Zeit«, und sie sekundenlang mit dem Ausdruck brüderlicher Liebe ansehen. Die beiden konnten nicht mehr für sie tun und auch nur wenig mehr füreinander. Sie kehrten ins Wohnheim 8, Zimmer 3 zurück, und dort gaben sie endlich ihrem Begehren nach. Sie machten nicht einmal Licht. Sie liebten sich gern in der Dunkelheit. Beim ersten Mal kamen sie beide sofort, als Shevek in sie eindrang. Beim zweiten Mal rangen sie, schrien vor Lust, zögerten den Höhepunkt hinaus, wie den Augenblick des Todes. Beim dritten Mal waren sie beide schon halb im Schlaf, umkreisten das Zentrum unendlicher Lust, umkreisten einer das Wesen des anderen, wie Planeten, blind, stumm, in einer Flut von Sonnenlicht um das gemeinsame Zentrum der Schwerkraft kreisend, unaufhörlich, endlos kreisend. Takwa erwachte im Morgengrauen. Sie stützte sich auf die Ellbogen und blickte über Shevek hinweg auf das graue Rechteck des Fensters. Dann sah sie ihn an. Er lag auf dem Rücken, atmete so ruhig, dass sich seine Brust kaum bewegte, den Kopf ein wenig zurückgeworfen, im blassen Licht fern und streng. »Wir sind«, dachte Takwa, »aus großer Entfernung zueinander gekommen. Das haben wir immer wieder getan. Über große Entfernung, über lange Jahre, über Abgründe des Zufalls hinweg. Und weil er aus so großer Ferne kommt, kann uns nichts trennen. Nichts, keine Entfernung, keine Jahre. Nichts kann größer sein als die Distanz, die schon zwischen uns besteht. Die Distanz unseres Geschlechts, die Differenz unseres Wesens, unseres Geistes. Diese Distanz, dieser Abgrund, den wir mit einem Blick, mit einer Berührung, mit einem Wort überbrücken, das Einfachste von der Welt. Sieh doch, wie fern er ist im Schlaf. Sieh doch, wie weit entfernt er immer ist. Aber er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück.